Plan, mein Terminplan sah eigentlich anders aus.
Ja, klar. Also das nochmal ist, glaube ich, wichtig auch zu wissen, warum eine zweite Biopsie in diesem Falle, weil einfach nicht ganz klar war, wo waren eigentlich
Genau.
die Tumorzellen. Herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast. Heute geht es darum, dass ich einen Patienten hier habe, der uns was erzählt über die fokale Therapie, in diesem Fall HIFU. Herr Thomas, herzlich willkommen.
Danke,
Schön,
Jan.
dass du da bist, ja,
Danke.
und dass du dich zur Verfügung stellst, darüber zu sprechen. Erstmal vorausgeschickt, ja, nicht jeden Patienten duze ich, aber wir kennen uns jetzt eine gewisse Zeit und haben eine Beziehung aufgebaut und im Podcast-Format macht das ja auch Sinn. Ja, ja, auf jeden Fall schön, dass du da bist. Prostatakrebs, häufigste Tumorerkrankung des Mannes, ist bekannt. Die Folie haben wir schon ein paar Mal gezeigt, hier Folie 2. Und für eine fokale Therapie, also eine Teilbehandlung der Prostata, kommen viele Patienten nicht in Frage. Aber eben mit den neuen Methoden sind es dann doch 10, 15 oder vielleicht sogar 20%, die man dafür möglicherweise auswählen kann. Und bei der fokalen Therapie wird eben nicht die ganze Prostata behandelt, sondern nur der tumortragende Teil, so wie man das bei anderen Tumoren ja auch macht. Aber erzähl mir erstmal, wie bist du denn überhaupt zu uns gekommen?
Ja, also erstmal vielen Dank, dass ich die Möglichkeit habe. Ich finde es auch toll, dass man so ein Patienten-Arzt-Verhältnis einfach auch mal benutzen kann, dafür aus der Patientensicht zu sagen, wie es eigentlich jemandem damit geht.
Genau.
Und ich wurde, also mein Prostatakarzinom wurde im November letzten Jahres, also 25, diagnostiziert. Und wie das wahrscheinlich jedem Krebspatienten geht, war das natürlich erstmal eine Nachricht, die ich nicht unbedingt gebraucht hatte, weil mein Terminplan sah eigentlich anders aus.
Ja, klar. Ja.
Und dann habe ich aber das erstmal angenommen,
Ja.
weil ich glaube auch, dass du nur dann Kräfte entwickeln kannst, dich damit zu beschäftigen und auch dagegen zu kämpfen, würde ich fast sagen, wenn du das annimmst.
Ja,
Und habe
absolut.
eigentlich sofort nach der Diagnose angefangen, mich zu informieren.
Ja.
Und ich gebe ehrlich zu, ich habe auch ChatGPT benutzt und habe auch mal in Gemini reingeguckt, aber eher, um rauszubekommen, wo sind eigentlich die Quellen,
Ja.
wie kannst du dich am besten informieren. Unabhängig von dem Urologen, den ich damals noch als Hauptbehandeltenarzt hatte, habe ich einfach auch selber mir ein Bild machen wollen. Ne? Was
Ja.
gibt es eigentlich für Möglichkeiten?
Ja.
Und ich habe natürlich die Leitlinien kennengelernt. Und war aber nicht so ganz damit einverstanden, weil die erste Idee war, ich kriege auch eine Totalektomie gemacht, so der
Ja.
Königsweg.
Ja.
Und ich bin 61 und war zu dem Zeitpunkt gerade 61 geworden, habe mir gesagt, eigentlich möchte ich meine Organe erhalten, aus verschiedenen Gründen. Da kommen wir
Ja.
ja bestimmt nachher noch drauf im Detail.
Ja.
Und habe dann gezielt gesucht und
Ja.
recherchiert und habe mehrere Kliniken, mehrere Ansätze studiert. Und bin dann auch auf deine Klinik gestoßen, auf deinen Ansatz und habe dann auch darüber gelesen, über diese HIFU oder
Ja.
HIFU-Methode. Und das hat mir eigentlich sehr zugesagt.
Ja, okay. Ja. Ja, vielleicht schauen wir mal, was eigentlich fokale Therapie ist. Sie steht in den Leitlinien hier auf der Folie 4. Bei der fokalen Therapie des lokal begrenzten Prostatakarzinoms, anders geht es nicht, wird nur ein Teil der Prostata behandelt. Ja, klar. Es sollen aber alle Tumorzellen damit auch behandelt werden. Ne? Also alle signifikanten Tumoren sollen damit behandelt werden. Das steht seit 5 Jahren in den Leitlinien drin, also ist jetzt keine ganz neue Geschichte. Und andererseits ist die Erfahrung mit fokalen Therapien in Deutschland relativ gering, muss man sagen. In Frankreich ist das mehr, in den USA ist das Feld, was sich eigentlich am schnellsten entwickelt. Nicht? Gerade die HIFU ist da, stehen an über 100 Standorten bereits HIFU-Geräte. In Deutschland ist das ein bisschen unterrepräsentiert, würde ich sagen. Und viele Urologen denken auch nicht daran, sondern dann sehe ich in den Tumorkonferenzbeschlüssen nicht die individuelle Situation des Patienten abgebildet, sondern steht da drin, der Patient soll ergebnisoffen über Bestrahlungsverfahren und Operationen beraten werden. Ja, dann weiß ich, das ist Copy-Paste aus den Leitlinien und hat mit den Menschen gar nichts zu tun. Ne? Ja. Hier auf der Folie 6 habe ich mal die verschiedenen Möglichkeiten der fokalen Therapie aufgeführt. Die beiden fetten sind die, die wir hier machen. Und ich glaube, es sind auch die, die man am besten gut vertreten kann. Aber du hast dich auch ein bisschen damit auseinandergesetzt. Und was war so dein Weg zu sagen, ich mache doch keine irreversible Elektroporation oder sowas?
Ja, also erstmal natürlich auch deine Beratung. Ja, weil nachdem wir uns dann ja kennengelernt haben und das erste Gespräch hatten und auch die ersten Untersuchungen hatten, warst du ja auch erstmal der Meinung, dass eine Ektomie, eine Totalektomie wahrscheinlich das sicherste in meinem Fall ist, weil auch das, wir hatten ja die Biopsie, die erste, die war ja nicht so ganz aussagekräftig leider. Und deswegen habe ich da auch deinen Ansatz verstanden und habe aber dann halt nicht aufgegeben und habe gesagt, können wir das nicht nochmal uns ansehen? Haben wir dann gemeinsam entschieden, jetzt kommt das gemeinsam, was mir sehr wichtig ist.
Genau.
Wir machen einfach noch eine Biopsie, um das einfach das Ergebnis einfach nochmal abzusichern und haben ja dann auch die die PET-CT gemacht, ne, um das auch nochmal quasi drüber zu legen. Und dann hast du ja gesagt, und das ist ein Anruf, der war für mich sehr wichtig, du hast gesagt, also okay. Und das ist nämlich das Thema auf Augenhöhe. Das ist mir so wichtig. Du hast gesagt, also in deinem Fall würde ich das machen.
Ja.
Du bist halt einer von denen, du hast ja vorhin über die wenigen Prozente gesprochen, wo es leider nur geht.
Ja.
Da können wir das wagen. Und deswegen sind wir dann dazu gekommen. Ich weiß noch, ich hatte damals noch über IRE, das ist ja, glaube ich, Lichtgeschichte.
Ja.
Und da hast du mir aber auch abgeraten, weil einfach bei der HIFU, da ist einfach schon ein bisschen mehr Evidenz dahinter.
Ja, genau.
Und deswegen fand ich das auch gut und deswegen haben wir das gemacht letztendlich.
Ja. Also das nochmal ist, glaube ich, wichtig auch zu wissen, warum eine zweite Biopsie in diesem Falle, weil einfach nicht ganz klar war, wo waren eigentlich die Tumorzellen, in welchen Bereichen der Prostata. Und für eine fokale Therapie muss ich das natürlich möglichst genau wissen, damit ich das machen kann. Dann sind wir einen Schritt weiter gegangen, haben eben noch gesagt, wir machen noch ein PSMA-PET. Und dann sieht man, hier auf der Folie 9, wie es dann bei dir auch aufgesehen hat. Mhm, auf der linken Seite sehen wir das MRT und auf der rechten Bildseite das PSMA-PET. Und dieser dunkle Bereich hier im MRT mit Pfeil markiert ist auffällig und PSMA-PET leuchtet das, ist die gleiche Stelle. Also passt dann auch gut zusammen. Dort war dann auch in der Histologie der Tumor nachgewiesen, sodass wir dann gesagt haben, okay, wir können das machen. Und ich glaube, da sind wir wieder beim Thema, Folie 7 hier, wie kann der Patient eine informierte Entscheidung treffen?
Ja.
Und dazu braucht er natürlich Informationen über die Erkrankung selber, die verschiedenen Möglichkeiten der Behandlung.
Absolut.
Die Vor- und Nachteile, und das ist ja
Wir haben ja auch offen besprochen.
Insbesondere ist die Wahrscheinlichkeit für einen negativen Einfluss auf die Erektion bei einer Prostatektomie oder bei Bestrahlungsverfahren höher, als das bei einer HIFU der Fall ist. Und natürlich die individuelle Situation. Was ist wichtig für dich? Man sollte über den Patienten auch immer wissen, gibt es Begleiterkrankungen, die wichtig sind. Das steht alles nicht in den Leitlinien. Das kann man nur in dem direkten Gespräch mit dem Patienten herausfinden. Voroperationen, persönliche Wünsche, was ist wichtig für dich und so weiter. Und nur dann kann der Patient eine informierte Entscheidung treffen. Ein Begriff, der in Deutschland, glaube ich, wenig verwendet wird, aber Informed Consent ist das, was der englische Sprachgebrauch da sagt. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und das ist die Aufgabe des Arztes. Und da sind wir wieder mit der Sache Augenhöhe, dass man miteinander spricht und nicht...
Absolut.
Ja, so.
Und das war mir halt sehr wichtig, weil ich erinnere mich auch noch an unsere ersten Gespräche, wo wir uns kennengelernt haben. Da war natürlich deine Frage auch, was ist eigentlich dein Ziel?
Ja, genau.
Und, oder ne, die Lebensphilosophie. Und da ich mich damit viel beschäftigt hatte im Vorfeld, auch mit meinem Alter, mit meinem Lebensstil, mit meiner Lebensart, ist mir natürlich Sexualität wichtig und auch Kontinenz. Das sind so die zwei Dinge. Und natürlich durch meine eigene Recherche weiß ich, dass halt bei der Totalektomie das auch alles im Griff kommen kann. Aber das Risiko, oder erstmal der Zeitrahmen ist halt viel länger. Und das Risiko, dass auch bestimmte Dinge vielleicht so ohne Probleme nicht mehr funktionieren, halt auch.
Ja.
Und deswegen war dieser Organerhalt für mich ein unglaublich wichtiger ein wichtiges Kriterium. Ja. Zumindest in Stufe 1.
Ja, genau. Ja. Also, genau. Das ist auch eine Sache, kann ich nach einer fokalen Therapie, nach einer Teilbehandlung eine weitere Therapie machen? Das kann man nach HIFU, HIFU recht gut. Nach anderen Verfahren, wie bestimmte Bestandsverfahren, geht das viel schlechter. Deswegen ist das auch nochmal ein möglicher Vorteil. Wir sehen hier nochmal auf der Folie 11, wie eigentlich so eine HIFU funktioniert. Dieser Schallkopf, der hier auf der rechten Seite dargestellt ist, der ein bisschen wie ein Löffel aussieht, der hat zwei Funktionen. Das eine ist die Bildgebung, das heißt, ich will wissen, was ich tue, das muss ich sehen während des Eingriffs. Und das zweite ist halt die Behandlung und dort werden die Ultraschallwellen, das sieht man dann hier an diesem eingeblendeten Bild, fokussiert, also treffen sie sich in einem Brennpunkt, dort entsteht Hitze und dadurch gehen die Tumorzellen kaputt. Ja. Und ich glaube, da gibt es sogar noch ein Video, ich weiß nicht, ob das läuft. Ja. Wo haben wir es denn hier? Na, da passiert eigentlich jetzt nicht so. Ah doch, hier jetzt, da ist jetzt der Behandlungsbereich abgebildet. Das Video werden wir dann im Video, in dem Podcast auch laufen lassen. Vielleicht nochmal kurz zur Einordnung. Also einmal haben wir schon einen Podcast gemacht zur fokalen Therapie, den werden wir auch nochmal verlinken. Genau. Und zur Prostata-Operation natürlich auch viele. Also in guten, in erfahrenen Händen, so muss man sagen, ist eine Problematik mit der Kontinenz bei jemandem wie dir im Rahmen einer Prostata-Entfernung eigentlich so gut wie ausgeschlossen. Mhm. Ja? Die Potenz ist was anderes, die kann schon beeinflusst werden und auch über einen relativ langen Zeitraum. Und ja, aber erzähl uns doch mal, wie war jetzt deine Erfahrung mit der Behandlung? Genau. Wie war das so? Ja, weil das ist jetzt, glaube ich, wichtig für die Leute, die über, über eine fokale Therapie nachdenken, da ein bisschen was drüber zu erzählen.
Ja, sehr gern. Also wir haben ja dann die Entscheidung getroffen und es ist jetzt Juli und die Diagnose war im November und wir haben den Eingriff schon gemacht oder wie gesagt, die Therapie, ne? Die Therapie würde ich sagen, haben wir schon gemacht. Ja. Also es ging aber, war ein relativ schneller Prozess, nachdem wir dann die ganzen nötigen Voruntersuchungen hatten und dann kam ich ja in die Klinik. Ja. War ja dann 3 Tage bei dir in der Klinik und war selber darüber überrascht, dass das recht einfach, ich nehme das Wort, einfach abgelaufen ist.
Ja.
Weil es ist ja auch nicht, also es wurde ja einfach, du kannst besser erklären, was dann, du hast ja schon den Löffel gezeigt.
Ja.
Und das, also es war einfach, ich war glaube ich 1,5 Stunden war ich im Raum.
Ja,
und was halt interessant war für mich, das war eher dann die Zeit danach.
Ja.
Weil ich weiß auch noch, wo ich dann wieder aufgewacht bin und die ersten 2 Tage, da lief das ja alles sehr gut. Also ich hatte kaum Beschwerden, kaum Schmerzen.
Ja.
Die kamen allerdings dann so ein paar Tage später, da habe ich schon gespürt, dass da was arbeitet.
Ja, ja, okay.
Ja, also es wurde ja quasi, also mit meinen Worten wird das ja zertrümmert, dieses artificial cells oder das Gewebe, was wir nicht haben wollen.
Ja.
Und das hat natürlich auch ein paar kleine Nebenwirkungen.
Ja.
Also wir hatten ja dann auch einen Bauchkatheter legen müssen,
genau,
weil meine Prostata ist ja dann wahrscheinlich geschwollen und dadurch ist die Harnröhre zusammengedrückt worden. Dann hatte ich den Harnverhalt noch hier in der Klinik.
Genau, also das ist glaube ich auch noch eine wichtige Information durch die Behandlung und die sehen wir hier vielleicht mal auf der Folie 14, wie denn hier sowas abläuft. Da ist auf dem einen Bild sieht man dieses blau umkreiste, das ist das, was behandelt wird und immer dann, wenn das so Streifen gibt, dann findet die Behandlung statt und danach dreht das Gerät auf das nächste Behandlungsgebiet und dann wird weiter behandelt. Und durch die Behandlung kann das Gewebe anschwellen. Und wir hatten einen Katheter liegen, den haben wir dann rausgezogen.
Genau.
Und also einen Katheter durch die Harnröhre. Und es kann auftreten, dass man dann nicht Wasser lassen kann. Und dann haben wir einen Bauchdeckenkatheter gelegt, mit dem du auch nach Hause gegangen bist, den wir dann nach einigen Wochen...
Ja, das war eine sehr schöne Erfahrung. Also ich meine, war natürlich keine schöne Erfahrung, schreckliche Erfahrung, aber es ist gut, dass es sowas gibt.
Ja.
Also deswegen auch keine Angst vor sowas haben, weil der wird halt durch die Bauchdecke gelegt und dann muss man sich vorstellen, es ist ja ein Ventil dran und dann kann ich entscheiden, ob ich einen Beutel benutze, nachts zum Beispiel, oder halt wirklich trainiere, ne, auch mein Schließmuskel trainiere und den normalen Weg wähle und halt zum Teil falls nochmal ein Harnverhalt auftreten würde, habe ich ja immer das Notfallventil so genannt.
Ja,
und konnte dann halt nach 3 Tagen, dadurch, dass wir das gemacht haben, die Klinik verlassen und konnte alles machen. Und
ja,
das, natürlich ist das störend, aber es geht auch vorbei.
Ja.
Also schon gut, dass es das gibt.
Ja. Und was das ist eins der Dinge, die passieren kann. Was weiteres, was passieren kann, ist, dass das behandelte Gewebe, also das abgestorbene Gewebe, Anschluss an das Hohlsystem bekommt, also an das Urinsystem und dann ausgeschieden wird. Hattest du das auch?
Ja, da wollte ich auch drüber sprechen, weil das ist dann, so eine Sache, die hat mir dann natürlich schon, obwohl wir drüber gesprochen hatten, dass das passieren kann.
Ja.
Wenn es dann passiert, ist das natürlich erstmal, und du siehst das, das ist erstmal dann auch psychisch, ist das erstmal
komisch.
Ne? Obwohl mir klar war, dass es halt so ist, weil es ist ja auch logisch. Die Prostata ist ja geschlossen, wir haben die nicht aufgemacht, das ist zerstört worden und das muss ja irgendwo raus.
Ja.
Und das kommt halt dann durch die Harnröhre raus. Ne, beim
das kann passieren, genau. Muss nicht passieren, aber kann passieren.
Also bei mir war das sehr stark sogar. Ja. Ne? Und ich habe dann aber das umgekehrt. Das ist dann auch, glaube ich, so eine mentale Sache, weil ich habe mich dann immer gefreut, wenn ein Stückchen rauskam. Und dachte, okay, das ist wieder ein Teil, was zerstört ist, was ich nicht brauche, was loswerden kann, was rausgeht. Ne?
Ja.
Das ging so ungefähr... Ja. 3 Wochen war das schon der Fall. Übrigens hatte ich wenig Blut im Stuhl, nicht im Stuhl, im Harn.
Ja.
Das war nur ganz wenig, mal ein Tropfen zu Beginn oder so, ne? Oder wenn man länger nicht war. Aber das hat dann auch nachgelassen. Aber am Anfang ist das natürlich merkwürdig und das hat mich ja dann auch dazu motiviert, das ein bisschen aufzuschreiben, meine eigenen Erfahrungen.
Ja, genau.
Aber da kommen wir noch zu.
Ja, genau. Ja, wie geht's weiter nach einer HIFU? Also was schwieriger zu beurteilen ist, das sehen wir hier auf der Folie 16, ist der PSA-Verlauf. Ne? Nach einer Operation ist relativ einfach, da soll der unter 0,1 sein, ist alles gut. Das passiert natürlich bei einer Teilbehandlung nicht. Mhm. Das heißt, man muss auch ein bisschen Geduld haben. Der PSA-Wert soll natürlich runtergehen und dann auf diesem Niveau relativ bleiben. Das ist erstmal das Ziel. Und nach einem Jahr macht man dann nochmal ein MRT, um zu gucken, insbesondere ob an anderen Stellen der Prostata was auftritt.
Ja.
Sehen wir hier auf der Folie 17. Und dann ist auch eine erneute Biopsie empfohlen.
Mhm.
Die Wahrscheinlichkeit, dass in dem behandelten Bereich auch noch Tumor sich findet, ist nicht null, aber sollte, wenn man die Technik richtig anwendet und die Hauptbereiche auch doppelt behandelt mit der HIFU, unter 5% sein.
Das haben wir ja auch gemacht. Wir haben ja auch die Doppelbehandlung gemacht.
So ist das, ja. Mhm. Also das ist das typische Vorgehen nach einem Jahr, erstmal PSA-Kontrolle natürlich, nach einem Jahr ein erneutes MRT und dann nochmal eine Biopsie.
Also ich glaube, wenn ich da was sagen darf,
Jörn,
ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ich habe
ja
jetzt im Lauf meiner Krankheit auch ein paar andere Mitpatienten kennengelernt und für die war zum Beispiel unglaublich wichtig, Diagnose Krebs und Gott, schnell rausschneiden, ich will damit nichts mehr zu tun haben.
Mhm.
Das ist ja auch verständlich.
Ja.
Aber mein Rat wäre halt, wenn es möglich ist, überhaupt eine HIFU machen zu können, dass man sich damit auseinandersetzt, mit der Möglichkeit, mit den Vorteilen, dass das halt auch haben kann, die wir schon besprochen haben.
Ja.
Aber dann muss klar sein, man muss Geduld haben.
Ja, genau. Ja,
dieses Jahr oder vielleicht sogar auch länger.
Ja. Ja,
mir ist zum Beispiel klar, ich bin jetzt Krebspatient. Und
das du bleibst
ist
deswegen, es auch.
Und ich bleibe es auch. Das ist erst nun mal so.
Ja,
ne?
Genau.
Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Eigenklärung. Ich glaube, wenn man das sich selber nicht klar macht, dann ist das schwierig und sagt, oh Gott, das muss jetzt aber alles erledigt sein, dann wird das schwierig.
Aber auch das ist natürlich ist ja auch nicht richtig, weil in dem Moment, wo ich es bestrahlt habe oder die ganze Drüse behandelt habe, sei es mit Bestrahlung oder Operation, bleibt der Patient ja trotzdem ein Krebspatient, weil er macht die Nachsorgen und ist man irgendwann komplett sicher, dass kein Rezidiv, ein Wiederauftreten von Tumor kommen kann. Ja, eigentlich dann, wenn der Patient an was anderem verstorben ist. Dann ist man sicher.
Ja. Genau.
Aber vorher eigentlich nicht. Ich meine, es wird immer unwahrscheinlicher, je länger es her ist, egal ob HIFU oder Operation. Und nach 10 Jahren wird es dann auch sehr selten, aber unmöglich ist es halt
unmöglich
nicht.
Unmöglich ist es nicht, genau.
Ja.
Aber das würde vielleicht auch nochmal gut passen an der Stelle, das Thema Selbstheilungskräfte. Also ich glaube, sehr stark, daran, das ist auch das, womit ich mich jetzt in meinem zweiten Berufsleben beschäftige, wirklich an Selbstheilungskräfte. Ja. Also nicht nur, ich glaube daran, dass das klappt, aber Stichwort Ernährung.
Ja, ja, also das ist sicherlich ein ganz
oder
wichtiger Thema.
Beckenbodenmuskulatur in unserem Fall. Ich habe in dem Moment, wo ich die Diagnose, obwohl ich viel Yoga schon mache, habe ich nochmal intensiver Beckenbodenmuskulatur und Übungen gemacht, weil das einfach gerade für den Schließmuskel, für Kontinenz und so weiter super Sache ist. Und das sind Geschichten, ich glaube, wenn man sich das klar macht, im vorher schon und dann gezielt darauf eingeht. Und wir Männer, wir sind da den Frauen unterlegen, weil die Frauen, die machen schon viel, viel mehr wie wir Männer. Ja. Und wir Männer haben meistens da, wir sind da nicht gut ausgewählt, wir sind da nicht gut trainiert. Und das sind so Kleinigkeiten.
Ja, genau. Das hat natürlich auch was mit kulturellen Dingen zu tun. Nicht? Männer sollen ja gar nicht auf den eigenen Körper hören. So wird es ja häufig vermittelt. Nicht? Der Junge kennt keinen Schmerz oder irgend sowas.
Ne? Ja, ja, absolut.
Das ist natürlich alles Unsinn. Mhm. Aber Ernährung ist ein ganz wichtiges Thema und darf man überhaupt nicht unterschätzen. Mhm. Und da gibt es auch gute Studien drüber, dass wenn man sich vernünftig ernährt, also wenig tierische Eiweiße, keine hochverarbeiteten Lebensmittel, wenig Zucker, keine Weißmehlprodukte und so weiter, viel Gemüse, und dann sind die Verläufe auf jeden Fall günstiger.
Ja, und das mit der Ernährung, vielleicht das noch dazu zu sagen, also was ich auch gemacht habe aktiv, also vor dem Eingriff habe ich mich sehr stark ernährt, wirklich um auch Proteine aufzubauen, um auch Kraft zu haben dann für den Eingriff und die Zeit danach. Und direkt danach habe ich dann eigentlich mich mit sehr komplexen Kohlenhydraten ernährt, also halt viel Gemüse zum Beispiel, um halt auch, und dann auch Teilfasten gemacht oder basisches Fasten, um halt einfach auch die Autophagie, also Zellreinigung bewusst anzusprechen.
Ne? Ja. Vielleicht hier auf der Folie 21 nochmal, Folie 20 sind wir, wann kann ich eigentlich HIFU machen? Mhm. Natürlich muss es ein Herd sein oder vielleicht zwei, aber man kann nicht alle Teile der Prostata gut erreichen, sondern das sind die, die halt hinten sind, also zum Rücken gelegen oder an der Seite, die sind gut geeignet. Mhm. Wenn die mehr vorne zur Bauchdecke gelegen sind, das ist dann Folie 21, dann ist vielleicht eine roboterassistierte Teilentfernung der Prostata der bessere Weg. Mhm. Ja, was hast du einen Rat für andere Patienten, außer dem, was wir jetzt schon besprochen haben? Ja,
also das Wichtigste ist wirklich das Annehmen.
Ja.
Das Annehmen und dann natürlich Informationen holen, Zweitmeinung.
Ja.
Weil absolut. Du hattest ja anfangs auch gefragt, wie ich jetzt zu euch gekommen bin. Ja. Ich war ja vorher in einer anderen Behandlung, habe dann auch mir verschiedene Meinungen eingeholt.
Ja.
Und ich bin hier geblieben, weil es hier gepasst hat. Das liegt, wenn ich das sagen darf, das liegt aber auch an deiner hervorragenden Assistentin. Und zwar nicht nur, weil sie einfach eine hervorragende Assistentin ist, sondern weil sie schon im Erstgespräch, weil ich rufe, du rufst ja erstmal irgendwo an, mit 10 Kliniken telefoniert.
Ja.
Und dann hast du ja jemanden am Telefon.
Ja.
Und hier war ich sofort zu Hause und es wurde mir von ihr, also von der Assistentin, vom Vorbeirahmen, wirklich auch Möglichkeiten aufgezeigt, wie wir es machen können. Und ich habe dann vorsichtig gefragt, ist denn überhaupt noch ein Termin frei und so. Und das ist natürlich auch wichtig, diese Sympathie, das Empathische, dass das zusammenpasst.
Ja, genau.
Also das wäre ein Rat, wirklich sich die Zeit zu nehmen. Und ich verstehe natürlich Leute, die im Berufsleben stehen, da ist das vielleicht dann auch noch ein bisschen schwieriger. Aber hier geht es ums Überleben. Also erstmal, das ist ja ein Krebs, Gott sei Dank, wo es hohe Überlebenschancen gibt, ne, wenn man damit
auch
vernünftig umgeht und
sich
auch die Zeit nimmt, sich damit zu beschäftigen
und
dann wirklich Zweitmeinungen einholen oder auch drei einholen und in Ruhe überlegen. Also das ist so der Hauptrat, würde ich sagen.
Okay. Ja, ich glaube, wir sind relativ fertig mit den wichtigen Dingen, die wir sagen müssen. Ich habe noch einen Dank auszusprechen an dich, nicht nur, weil du jetzt hier bist, dafür natürlich auch, haben wir am Anfang schon gemacht, aber du hast hast quasi aufgeschrieben, was wichtig ist für den Patienten. Wir haben so eine Broschüre, da heißt der Besserwisser, den eigentlich jeder Patient, der operiert wird, bekommt. Jetzt machen wir einen zweiten aufgrund deines Inputs, der Besserwisser HIFU. Und dafür auch vielen Dank.
Sehr gern. Ich finde das toll, dass ich die Möglichkeit habe, weil ich glaube, das Screening, ich habe mich auch damit beschäftigt, also warum ist es bei mir auch vielleicht so gut verlaufen, also bis jetzt, ne, dass wir überhaupt HIFU machen konnten. Ich habe immer regelmäßig Screening gemacht.
Ja, schon ja, das ist auch wichtig. Ne,
seit meinem 40. Ja. Lebensjahr oder so.
Screening dann, heißt letztlich Früherkennungsuntersuchung, also im Wesentlichen ist es der PSA-Wert.
Und dadurch haben wir, hat sich das halt entwickelt. So und, ja. ne, und aber alles noch frühzeitig, so dass man halt nicht den Schock des Lebens bekommt, wenn man 20 Jahre nichts macht.
Ja, ja,
und dann
genau.
kommt da ein PSA von 500 raus.
Ja,
oder
so,
ja. Und die Möglichkeiten sind beschränkt.
Ja.
Und deswegen vielen Dank auch dafür, dass ich die Möglichkeit habe, sowas hier im Podcast oder auch dann in so einem Forum ein Besserwisser mit beizutragen. Und vielleicht hilft es dem einen oder anderen auch vielleicht in der Entscheidung sogar.
Okay, vielen Dank.
Ja,
wir sind am Ende unseres Podcasts. Wenn es gefallen hat, wie immer liken, abonnieren, teilen und kommentieren. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.
Dankeschön.
Tschüss.